Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode Alt-F4, dem Horror-Games-Podcast, hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und bei mir zu Gast ist heute der Marvin. Hallo.
Hallo.
Ja, dich kennen Videospiel-Fans vielleicht auch von deinen Podcasts, und zwar einmal der 2-Stunden-Später-Podcast, wo, wenn ich das richtig verstanden habe, jedes Spiel für 2 Stunden angespielt wird und danach darüber geredet wird. Und noch dem Runaways-Cast, das war auch ein Videospiel-Podcast, wo so ziemlich alles querbeet besprochen wird. Vielleicht magst du es einfach selbst noch mal ein bisschen einordnen und erklären.
Ja, mache ich total gerne. Also Runaways war das erste Projekt, was ich gestartet habe, damals noch mit Caro, mittlerweile mit Mine zusammen. Und wie du schon sagst, es ist thematisch total querbeet, ist halt mehr so Interviews oder Reviews, so relativ klassisch, sage ich mal. Wir haben mit Chronicles auch so ein Final Fantasy Format, wo wir chronologisch alle Final Fantasies durchspielen, was wir jetzt seit ein paar Jahren immer mal wieder machen. Das ist, ich sag mal, so der so ein berichterstattender Natur so ein bisschen insgesamt als Podcast. Und 2 Stunden später dagegen ist mehr so, ja, wir sind halt, also das ist so Mimik, wie man es nur sagen kann. 4 White Cis Dudes, die vor einem Mikrofon sitzen und über Videospiele reden. Es ist wirklich so dieses mit Kumpel zusammenkommen und einfach über das schnacken, was man in letzter Zeit so gespielt hat. Und wie du schon gesagt hast, wir haben dieses 2-Stunden-Thema, was ja auch der Name schon so ein bisschen hergibt, weil die Idee war so ein bisschen, die ich damals hatte, man gibt einem Film ja auch so 2 Stunden, das so roundabout, ne? Es gibt längere, kürzere, aber so 2 Stunden roundabout. Und ein Videospiel, warum soll ich dem erstmal mehr Zeit geben, damit es mich begeistert? So, wie kann ein Spiel das nach 2 Stunden schaffen? Und deswegen spielen wir Spiele für 2 Stunden, reden dann drüber und sagen, hey, nach diesen 2 Stunden würden wir das euch weiterempfehlen, weil wir alle strugglen mit unserer Freizeit. Und das ist immer so ein ganz cooler Indikator.
Voll, also ich frage mich bei sowas auch manchmal, wie lange muss man da dranbleiben, damit es Spaß macht? Ich habe jetzt angefangen auch zu lesen mal wieder ein ziemlich dickes Buch von Clive Barker. Da habe ich große Schwierigkeiten, das auszusprechen. Ich buchstabiere es einfach G-Y-R-E. Macht daraus, was ihr wollt. Und da habe ich dann so 60, 70 Seiten gelesen, dachte so, naja, ich weiß ja nicht. Und jetzt so nach 120 Seiten hat es dann irgendwann Klick gemacht, aber da dachte ich mir auch so, das sind schon ganz schön viele Seiten, bis es irgendwie funktioniert. Und frage mich auch, ob es sich vielleicht doch besser gewesen wäre, es einfach gut sein zu lassen. Und kann mir auch vorstellen, dass da so diese 2 Stunden vielleicht auch ein ganz guter Rahmen sind, um irgendwie einschätzen zu können, für wen taugt das Spiel und macht Spaß oder macht es prinzipiell eher keinen Spaß?
Total. Also ich habe auch jetzt echt gemerkt, dass oft diese 2-Stunden-Bewertung, klar, die deckt nicht alles ab, was ein Spiel hat. Manchmal oder meistens kommen dann noch Features dazu, je nachdem, wie komplex das Spiel auch ist. Aber zum Beispiel, wir haben ja auch Kuro dabei, der bei Game 2 dabei ist, und der spielt manchmal auch Spiele eben länger. Jetzt zum Beispiel bei Dynasty Warriors war es zum Beispiel so, hat er auch länger gespielt. Aber trotzdem am Ende so von der Meinung her war er sehr nah dran an dem, was wir auch nach 2 Stunden gesagt haben. Und das finde ich ganz interessant zu beobachten, dass diese 2 Stunden eigentlich ein ganz cooler Indikator sind. Nicht um ein ganzes Spiel abzudecken, aber um ein Gefühl für ein Spiel abzudecken.
Ja, bin ich voll bei dir. Also klar, manche Spiele ziehen sich dann nach hinten raus ein bisschen, aber wenn einem das Spielkonzept gefällt, finde ich das auch dann trotzdem nicht so schlimm, wie wenn ich von vornherein das Spiel halt nicht mag. Dann ist es natürlich fatal, wenn sich das dann nach hinten raus noch zieht. Und wenn das halt ein Konzept ist, mit dem man prinzipiell gut klarkommt, glaube ich schon auch, dass man sich daran sehr gut orientieren kann. Wo wir gerade bei Clive Barker waren oder ich eher bei Clive Barker war. Ich weiß nicht, ob du von dem mal dieses PS3-Spiel Jericho gespielt hast. Nee. Oder ob dir das was sagt. Okay, also ich bin ja eigentlich großer Clive Barker-Fan und das ist so eins dieser PS3-Horrorspiele, die man immer super günstig auch physisch hinterhergeworfen bekommt. Deswegen habe ich das natürlich auch mal gekauft. Nicht mal Medimobs möchte einem das mehr abkaufen.
Wow.
So oft ist das offensichtlich im Umlauf.
Wow.
Weil ich möchte es loswerden.
Es ist so ein bisschen wie E.T., nur mit Horrorspiel.
Ja, also es ist wirklich... kennen wahrscheinlich entsprechend einige Leute und ich habe das dreimal, glaube ich, angefangen und bin halt auch nie über die erste Stunde hinausgekommen, weil ich es einfach so blöde fand. Und ja, wie gesagt, das weiß man dann auch schon so nach einer Stunde, dass man sich denkt, egal was da hinten raus noch kommt, nichts in der Welt kann mich dazu bringen, das herausfinden zu wollen.
100%. Ich habe auch früher als Kind immer in der Videothek mir Videospiele ausgeliehen, weil Videospiele kaufen war ja teuer und dann habe ich mir den randomsten Kram geholt. Also von irgendwie, keine Ahnung, Crash Bandicoot, wo ich das erste Mal das gespielt habe, bis hin zu, ich weiß nicht genau, welche Nummer es war. Ich glaube, es war Resident Evil 6. Das war doch dieses Co-op-Ding, glaube ich, mit diesem ja, lila Cover. Und das habe ich mir damals geholt und das war das aller einzige Spiel jemals, was ich mir geholt habe und was ich am selben Tag noch zurückgebracht habe, weil ich es so furchtbar fand.
Ich habe da tatsächlich auch nur mal reingespielt, aber ich besitze das auch. Und naja, offensichtlich habe ich nicht mehr als reingespielt. Also ich glaube, irgendwann kommt der Tag, da werde ich mich dem annehmen. Aber so meine intrinsische Motivation ist da doch sehr gering, mich diesem Spiel mal anzunehmen. Also ich kann es gut verstehen, ist dann irgendwie doch nicht das, so scheint oder so schien es mir zumindest, was ich mir von so einem Resident Evil Spiel irgendwie erwünsche. So, ich hatte da mit 5 schon massive Schwierigkeiten, das habe ich mit meiner Schwester zusammen gespielt und auch noch nicht ganz fertig, weil ich am Ende einfach so genervt habe. Ich glaube, sie wollte es eigentlich fertig spielen und ich war so, nee, ey, ich kann einfach nicht mehr. vielleicht ziehen wir es doch noch irgendwann mal bis zum Ende durch, weil ich glaube, wir sind echt kurz vorm Ende. Aber ja, ist irgendwie dann nicht das, was man sich so erwartet von so einem Resident Evil Spiel.
Ja, das war, also ich kann jetzt auch rückblickend nicht mehr den Finger drauflegen, was es war, aber ich weiß noch, dass wir das im Koop gespielt haben. Ich hatte irgendeinen Kumpel da und wirklich jedes Level, das wir da gespielt haben, ich weiß noch, wie uns das genervt hat. Es hat uns so sehr genervt, dass wir wirklich zurückgegangen sind und gesagt haben, nee, ich bezahle keinen zweiten Euro dafür, dieses Spiel noch einen Tag länger zu besitzen. Es ist wirklich so eine Memory, die so ganz krass im Kopf hängen geblieben ist.
Aber es ist ja auch eigentlich ganz cool, dass es da so noch die Möglichkeit gab, sowas dann halt für einen Euro auch mal
total
zu testen. Ne? Ich meine, gut, jetzt so Resident Evil 6 ist auch ständig im Angebot irgendwie, das kann man mal easy schnappern, aber bei anderen Spielen überlegt man sich zweimal, ob man die jetzt selbst im Sale noch für 20, 25 Euro kaufen möchte.
Total.
Was eigentlich eine ganz gute Überleitung zu unserem heutigen Thema ist. Und zwar reden wir heute etwas globaler über den Slenderman und die beiden bekannteren Videospiel-Adaptionen davon. Einmal die 8 Pages und die Arrival. Weil die Arrival habe ich für 99 Cent mal im Store geschnappert und würde auch sagen, ich hätte auch den 1 Cent mehr nicht dafür bezahlen wollen.
Wow, ist das schon ein kleiner Spoiler auf die Cent. Folge?
Genau, 99 Cent reicht aus. So, genau. Wie gesagt, heute eher geht es ein bisschen mehr auch so um das Thema Slenderman und das Phänomen, was da irgendwie hintersteht und jetzt weniger explizit um diese beiden Spiele, weil die halt, muss man tatsächlich auch sagen, einfach nicht so viel hergeben. Da wären wir mit den 2 Stunden halt komplett durch gewesen im Grunde genommen, wenn man die als Rahmen sich genommen hätte, hätte man die gar nicht mal gebraucht, um diese beiden Spiele wahrscheinlich am Stück zu spielen. Aber vielleicht erstmal so allgemein, was weißt du so über den Slenderman? Woran denkst du, was kommt dir so in den Sinn, wenn du diesen Namen hörst?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Für mich ist die erste Erinnerung natürlich alles, was ich mit The 8 Pages verbinde, weil damals ist es in mein Bewusstsein damit eingetreten. Und das war auch so ein bisschen, als du mich gefragt hast, so, worüber würdest du gerne reden? Welches Horrorspiel würde dir einfallen? Da war so das eins der ersten, das ich direkt genannt habe, weil ich auch damit so eine sehr prägende Erinnerung verbinde, wie ich mit einem Kumpel zusammen. Wir haben das gespielt bei ihm im Zimmer, Kinderzimmer. War ja noch jung. Spiel ist ja tatsächlich jetzt. Ja,
aber das ist, glaube ich, jetzt noch mal spannend, vielleicht, dass du kurz sagst, wie alt du bist und dann sag ich noch, wie alt ich bin, weil ich glaube, das ist auch wichtig irgendwie für dieses, um dieses Phänomen vielleicht auch zu verstehen, auch aus unterschiedlichen Perspektiven.
Absolut. Ich bin jetzt 31. Das Spiel kam 2012 raus. Das heißt, das war ein Jahr, bevor ich Abi gemacht habe. Also werde ich da so 17-ish gewesen sein.
Genau, und ich war da so 13 ungefähr.
Krass. Ja.
Mhm.
Ja.
Okay, jetzt darfst du weiterreden.
Ja, und dementsprechend ich kann mich noch genau an diese Szenerie erinnern. Wir saßen in seinem Kinderzimmer und alles war dunkel. Wir haben das natürlich spät abends gespielt, wie man halt so Horrorspiele spielt und wie man sich das eben so vorstellt. Und da sitzen diese zwei halb erwachsenen Jungs und du glaubst mir nicht, wie viel Angst ich hatte. Ich bin eh schon immer ein sehr großer Schisser gewesen, was Horror im Allgemeinen angeht. Aber man stellt sich dem natürlich irgendwie immer mal wieder trotzdem. Und Slenderman eben auch wegen des Hypes, wobei es ja eigentlich nur Slender heißt, The Eight Pages, um mal ganz korrekt zu sein. Da bin ich so das erste Mal mit dem Slenderman in Kontakt getreten. Und dann, wenn du das erste Mal diese Figur siehst und der Slenderman als sehr großes, ich glaube, man spricht so von 2 bis 3 Metern, die er irgendwie groß ist, glaube ich. Oder waren es 3 bis 4? Irgendwie auf jeden Fall sehr groß. Sehr großes
Wesen.
Ein
großer Mann ist es auf jeden Fall.
Großer Mann, ja. Schwarzer Anzug, komplett weiße Haut. Und er taucht irgendwie einfach auf. Und er ist einfach da. Und das hat mir eine so herbe Angst gemacht. Ich erinnere mich noch daran, als einer der ersten Male, wo der auf einmal hinter einem stand und man wusste nicht, wann, wie, wo er erscheint. Wir haben beide so laut geschrien. Also ich glaube, ich war in meinem Leben stimmlich noch nie höher als in diesem Moment. Das wirklich, ist ein Schreck, der so krass in meinem Herzen geblieben ist. Und das ist meine Verbindung, meine erste Verbindung, die ich jemals mit dem Slenderman hatte.
Okay. Hast du denn vorher auch schon Horrorspiele gespielt? Weil, oder war das jetzt auch eins so der ersten Spiele, die du irgendwie in die Richtung gespielt hast?
Ja, das ist, ich hatte immer wieder ein bisschen Kontakt mit dem Horrorgenre. Wir hatten ja eben schon mal mit Resident Evil 6. Das war ja auch so roundabout die Zeit, würde ich sagen.
Ja.
Ohne da jetzt ein genaues Release-Datum im Kopf zu haben. So, es ist immer mal wieder vorgekommen, dass ich Horrorspiele angespielt habe. Ich habe da nie so einen Deep Dive reingemacht. Und auch so im Filmbereich war das immer ein Ding, dass man ab und zu als Kind hat man so ein paar Sachen gesehen, die man nicht hätte sehen sollen und hatte auch so immer mal wieder Kontakt damit. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt mein Genre, sondern ich war immer so ein Außenseiter. Ich war nie so tief drin, dass ich die Mechaniken, wie Horror funktioniert, gecheckt habe. Sondern für mich hat's mich immer wieder mit diesen wahrscheinlich sehr repetitiven Mechanismen gekriegt, sage ich mal.
Okay, spannend. Ja, mein erster Berührungspunkt mit Slender war auch die Eight Pages oder das, was ich für die Eight Pages gehalten habe. Mir ist jetzt in der Vorbereitung aufgefallen, dass ich dieses Spiel tatsächlich vorher noch nie gespielt habe. Ja, genau, weil es gibt einfach, also ich habe hier so ein tolles Video gefunden, The Evolution of Slenderman Games von 2009 bis 2021 und in dieser Zeit kamen stabile 24 Slenderman-Spiele raus.
Wow.
Und ich bin mir nicht sicher, was davon ich gespielt habe. Aber es ist mir das erste Mal gedämmert, als ich gesehen habe, Sekunde, die Eight Pages, das gab es überhaupt nicht fürs Handy. Aber ich weiß, dass das halt so eine richtige, ja, in dem Sinne keine Schulhoflegende war, weil wir das halt einfach wirklich in den Pausen gespielt
nicht
haben.
Nicht dein Ernst?
Das war keine Legende, wir haben es halt auf dem Handy gespielt.
Wow.
Und es mir dann erst gedämmert so, das kann das nicht gewesen sein. Aber ich habe auch irgendein Spiel gespielt, wo Slenderman vorkommt und wo ich 8 Seiten suchen musste. Und ich bin mir nicht sicher, welches es war. Ich habe aber die Vermutung, dass es eventuell, wo habe ich es jetzt stehen? Slender. Wo habe ich das denn gefunden? Sekunde. jetzt finde ich, ah hier, Slenderman Chapter 1 Alone.
Aha.
Von 2012. Weil das kam fürs Handy raus und ich habe aber irgendwie noch andere Erinnerungen, die ich da jetzt nicht gesehen habe, als ich mir da nochmal ein Let's Play angeguckt habe. Aber irgendwie in die Richtung. Es war auf jeden Fall nicht das Original, weil ich habe das jetzt auch nochmal mir aufs Handy runtergeladen und nochmal eine Runde gespielt und dachte mir auch so, nee, so kenne ich das eigentlich gar nicht. Also ich habe ersten Kontakt damit gehabt mit irgendwas, was ich für die 8 Pages gehalten habe, was im Grunde genommen auch irgendwo die 8 Pages war, aber halt nicht die Originalversion. Was irgendwie auch ganz spannend ist, ne? Und auch dann zu sehen, das kam halt auch schon, das, was ich jetzt meine oder glaube zu meinen, kam auch 2012 raus. Wie schnell das doch dann ging, ne? Das von, dass da auch eine Version vom Computer aufs Handy dann kam, auch komplett unabhängig im Grunde genommen voneinander, von einem anderen Entwickler auch und sowas. Und dass sie da schon auch sehr zackig dabei waren, da irgendwie von allen möglichen Seiten noch ein paar Euronen abzugreifen, glaube ich.
Ja, also ich glaube, dadurch, dass das ist ja keine Marke, das ist ja nicht wie etwas, wo du irgendwie warten musst, dass da ein Markenrecht verfällt, damit du endlich den Winnie-Pooh-Horrorfilm machen kannst, sondern Slender als oder Slenderman als creepy Pasta oder einfach als Gruselfigur, sag ich mal, ist ja einfach eine sehr, sehr faszinierende Figur, wenn man sich anschaut, dass sie halt einfach aus dem Internet stammt. Die kommt einfach aus Foren und ist dadurch groß geworden und ist groß geworden, weil es Spiele wie die 8 Pages gab und weil, keine Ahnung, Videomontage und sonst irgendwas erstellt wurden, weil das ist ein ganz cooles Beispiel dafür, wie solche Figuren in der aktuellen Zeit oder mittlerweile ist es ja über 10 Jahre her, aber in dieser digitalen Ära, nenne ich es jetzt mal, wie da so eine Figur groß und bekannt und viral in a way gehen kann.
Mhm. Ja, total, ne? Also, ich meine, so Horror-Ikonen haben wir ja prinzipiell aus den 80ern, 70ern einige. Aber ja, alles, was dann irgendwie so ab 2000 war, wird schon irgendwie ein bisschen schwieriger, da was zu finden. Also vielleicht irgendwie den neuen Pennywise oder jetzt halt dann irgendwie Art the Clown. Aber Slenderman, der ist wirklich, ja, jetzt halt eben nicht im Slasher-Kontext, wie jetzt die anderen Beispiele, die ich genannt habe, aber Slenderman ist da schon auch so eine eigene Horror-Ikone irgendwie. Und ich würde vielleicht erst noch mal kurz zusammenfassen, um alle abzuholen, was es so mit dem Ursprung auf sich hat. Und zwar wurde der ursprünglich, also das Ganze fing 2009 an. Da kann man halt auch wieder sehen, wie schnell das Internet eigentlich ist, dass dann 2012 schon dieser Riesenhype im Grunde genommen war. Und zwar hat 2009 ein Mann namens Erik Knudsen, also known as Victor Surge, 2 bearbeitete Bilder auf der Website Something Awful hochgeladen. Das ist praktisch ein Wettbewerb, wo man halt Paranormales in Bilder bearbeiten soll. Und da hat er halt praktisch in 2 Bilder den Slenderman rein geschrieben und da gibt es dann halt auch, oder halt beziehungsweise den rein bearbeitet und dann so eine kleine Geschichte drumherum gesponnen, dass halt irgendwie 1986 in Schottland eine Bibliothek abgefackelt ist. Niemand wusste warum, aber diese beiden Bilder, die wurden dort gefunden in den Ruinen und da ist halt der Slenderman zu sehen. Und angeblich hat man ihn auch schon im 19. Jahrhundert gesehen in einer Fabrik. Und es sind auch Kinder verschwunden noch und naja, so auf jeden Fall. Und das ist eigentlich der Ursprung gewesen und dann ist es praktisch überall aufgegriffen worden, wahrscheinlich so als erstes so in diesem Creepypasta-Kontext, sag ich mal. Ich weiß nicht, inwieweit du mit dem Thema irgendwie vertraut bist, also jetzt erstmal Creepypastas allgemein.
Inwiefern?
Naja, hast du irgendwie da einen Bezug zu, hast du selbst auch mal viel Creepypasta gelesen? Nee. Oder eher nicht? Okay, da bist du gar nicht drin gewesen. Okay, ich bin da sehr drin gewesen tatsächlich eine Zeit lang, als ich dann langsam mich angefangen habe für Horror zu interessieren. Das war dann ein paar Jahre nach die 8 Pages und da wurden dann halt viele Geschichten um den Slenderman drumherum geschrieben, weswegen der halt auch häufig so als Creepypasta-Figur gilt, die dort praktisch geboren wurde, obwohl es halt eigentlich so dieser Fotowettbewerb ist. Und dann da habe ich mich gefragt, ob du vielleicht zu der Zeit auch schon mehr auf YouTube warst als ich jetzt. Gab es noch dieses Marble Hornets Projekt, wo, wie kann ich das beschreiben? Das ist praktisch so wie so eine Found-Footage-Reportage, wie ein junger Mann, der ein Filmprojekt macht, irgendwie auf den Slenderman trifft oder treffen will. Und das geht wirklich über mehrere Staffeln, über mehrere Monate, Jahre. Und das hat auch nochmal dazu beigetragen, auch so diese Lore zu erweitern. Die wird auch zum Beispiel in 8 Pages ein Stück weit mit aufgegriffen. Und das war halt auch schon ein Riesenerfolg im Grunde genommen. Da wurde auch Jahre später noch ein Film drum gemacht, der dann nicht so gut ankam. Aber das hat sich wirklich dann auch schnell und weit verbreitet. Hast du das so auf YouTube und so auch vielleicht zu der Zeit mitbekommen?
Nee, ich habe das im Zuge der Recherche jetzt für die Folge heute tatsächlich auch gesehen und ich fand es mega faszinierend, weil das ganze Ding lief, 5 Jahre oder so? Das ist, wie du schon gesagt hast, mehrere Staffeln und so. Es ist hyper interessant, wie da diese Lore aufgebaut wurde und wie einfach aus diesem kleinen Konzept, aus diesen wenigen Bildern, die sich da jemand überlegt hat, so viel explosiv quasi entsteht. Mhm. So, es hat sich ja auch nicht auf diese eine YouTube-Serie beschränkt. Das wurde ja noch in mehreren Sachen aufgegriffen. Dann kamen die Videospiele etc. pp. Es ist ja ein so krass explosives, fast schon virales Ding. Und das finde ich ganz interessant, das in der Sparte so zu beobachten. Was ich nämlich auch im Zuge der Recherche so ein bisschen gelesen habe, ist, dass dadurch das der Slenderman dann überall so präsent war, dass der dadurch gleichzeitig aber auch so ein bisschen diesen Horrorfaktor wieder verloren hat. So als Vergleich wurde dann genannt, wie das beispielsweise auch mit einem Freddy Krueger ist, der früher eine hyper gruselige Figur war. Und wenn man den heute sieht, dadurch, dass der bei Simpsons und Whatsoever überall schon vorkam, wahrscheinlich gibt es einen Fortnite-Skin, keine Ahnung, würde mich nicht wundern.
Vermutlich, im Zweifel schon.
Im Zweifel schon. Was ich damit einfach sagen will, ist, eine so popkulturell eingebundene Figur ist, dass sie so ein bisschen den Horror verloren hat. Und genau dasselbe ist im Slenderman. Das hat für mich so richtig die Augen geöffnet. So, okay, krass, früher haben diese Figuren diesen Horroraspekt gehabt, den vielleicht der Slenderman auf mich das erste Mal hatte, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Wenn man ihn aber heute sieht, und der ist ja auch mittlerweile in Abwandlungen als ich meine, wer Minecraft gespielt hat, hat schon mal diese Endermans gesehen, die sind ja davon inspiriert so. Und das ist halt ganz krass, welche Wellen das schlägt.
Ja, total. Und halt eben auch, wie du sagst, wie sich das halt auch verändert hat mit der Wahrnehmung. Das ist ja, Slenderman fällt ja im Grunde genommen in die gleiche Zeit wie die Geburtsstunde der Memes, sag ich mal.
Total.
Oder so dieses Konzept der Memes, mit immer größer werden von sozialen Netzwerken, dass auch irgendwann 2012 vermutlich fast jeder mittlerweile ein Handy hatte, wo man keine Angst mehr hatte, aufs Internet zu gehen. und das, der war natürlich auch irgendwann einfach ein Meme. Ja. Und da gibt es halt so viele Slenderman-Memes auch einfach, auch Slenderman, Gangnam Style und keine Ahnung, was da halt so in dieser Zeit so kam.
Ey, früher auf 9gag, ey, das war voll damit.
Ja. Ja, und das ist also klar irgendwie schon auch nochmal eine andere Meme-Era, aber da macht es natürlich dann auch, das wird dann auch immer schwieriger, sowas irgendwie ernst zu nehmen, wenn dann halt auch irgendwann irgendwelche 10-jährigen Kiddos darüber lachen. Und ich glaube aber so, dass die Zeit davor halt eben das war, wo der halt irgendwie gruselig war. Und als er dann in der Mitte der Gesellschaft angekommen war, konnte er, glaube ich, auch wahrscheinlich fast niemandem mehr richtigen Schreck einjagen.
Ja. Und jetzt versuche ich den Bogen zu spannen zu dem Spiel, The 8 Pages, weil damals hat das geklappt. Und vielleicht um ganz kurz das Spiel so ein bisschen für die Leute zu erklären. Es ist halt ein Indie-Horrorspiel, wie gesagt, 2012 rausgekommen. Und es ist as simple as it gets. Es ist wirklich, spawnst in einem Wald und deine Aufgabe ist, 8 Seiten zu suchen. Je mehr Seiten du findest, desto, ich sag mal, aggressiver wird der Slenderman. Aber es gibt keine großartige Story, es gibt kein dich antreibendes Narrativ, sondern es ist einfach nur, finde diese 8 Seiten und werde nicht vom Slenderman gefangen. Und das ist so in aller Form der Gestaltung des Leveldesigns etc. simpel gehalten. Es ist vom Sounddesign simpel gehalten. Man hört einfach nur das Stampfen auf dem Boden. So ein Krrk, Krrk. Man hört, wenn man die erste Seite geholt hat, kommt immer so ein, ich nenne es mal dumpfes Trommeln, das so einen gewissen Rhythmus hat, das so dumm, dumm. Und das gibt einem schon so eine gewisse Bedrohlichkeit. Und dadurch, dass man in einem finsteren Wald ist und wir alle haben schon mal irgendwie eine Nachtwanderung in einem Wald gemacht und wissen, wie sich das anfühlt, in einem dunklen Wald zu sein und nicht zu wissen, was da ist, das hat so einen sehr immersiven Effekt. Man hat nur eine Taschenlampe, das heißt auch eine sehr begrenzte Lichtquelle. Und irgendwann gehst du um eine Ecke auf so einer Toilette oder was es da ist, und dann steht da dieses riesige Etwas mit dem schwarzen Anzug, der weißen Haut, und das jagt dir den Schreck deines Lebens ein. Und das war ja dann sowas wie eine Mutprobe für Leute irgendwann, dass sie gesagt haben, du traust dich gar nicht, da zu spielen, du schaffst gar nicht, so und so viel zu holen. Und das ist, dadurch, dass es so simpel ist, hat es, glaube ich, so gut funktioniert, weil da gab es keinen Identifikationsmechanismus oder sonst irgendwas, sondern es war Ego-Perspektive und dunkler Wald. So, das ist eine, glaube ich, universale Experience, die alle schon mal gemacht haben und weswegen sie auch für alle so gut funktioniert hat damals.
Ja, weil man muss ja auch nichts verstehen, man muss sich in nichts reinlesen, man kriegt das Handy in die Hand gedrückt oder sowas, bei mir zumindest, und konnte dann irgendwie losmarschieren und wusste ganz intuitiv, ah, okay, da hinten leuchtet was Weißes, ah, okay, das kann ich aufsammeln, ah, oh, oh Gott, wer ist da? Ja. So in die Richtung.
Und dann
ne?
kommt dieses Verzerrte, dieses und du bist so, oh Gott, schnell weg hier.
Ja, Panik, genau. Wenn ich nur dran denke. Das halt auch, also jetzt eben, ich kenne das eben nur in dieser Handy-Version, wir behandeln das jetzt einfach mal gleichwertig zu den Hate Pages. Und da war, glaube ich, auch so das Ding, also wie gesagt, wir haben das wirklich in der Pause gespielt, so eine Horde 13-Jähriger, was auch absurd ist im Nachhinein, halt eine, wie du sagst, so als Bootprobe. Und da konnten das halt aber auch in einer Pause irgendwie, keine Ahnung, 10 Leute oder so spielen, weil ich finde, das Spiel ist tatsächlich auch nicht leicht. Ich habe es nicht einmal geschafft, diese 8 Seiten zu sammeln. Und man ist dann doch immer relativ zeitnah auch tot. Also lange überleben tut man dann da auch nicht. Und selbst wenn man es schafft, dauert das, glaube ich, dann in der Regel so, weiß ich nicht, bis zu 10 Minuten. Ne? Mhm. Und das war halt auch irgendwie so, man musste nicht viel drüber nachdenken. Man konnte das einfach so weiterreichen. Jeder konnte das irgendwie mal probieren. Und das hat aber auch da nicht zu viel Zeit gefressen. Man musste dafür jetzt nicht extra sich bei irgendjemandem treffen, der eine Konsole hat, und da musste die Mutti das erlauben, sondern man hatte das so auf dem Handy. Und ja, durfte man in der Schule eigentlich nicht, ne? Aber wen juckt's, ne? Haben wir natürlich trotzdem gemacht. Also zumindest weiß ich, wie das heutzutage ist, aber da durfte man Handys nicht in der Schule haben. Und das fand ich halt irgendwie auch, ist, glaube ich, so das Erfolgsrezept auch von diesem Spiel, dass es so simpel ist und dass man einfach wirklich nicht drüber nachdenken muss oder auch gar nicht drüber nachdenken kann, weil es gibt im Grunde genommen keine tiefere Message hinter diesem Spiel. Nee. Und das so universell, glaube ich, für alle verständlich ist.
Ja. Und trotzdem, je länger man es spielt, ich glaube, irgendwann tritt so ein Sättigungseffekt ein. Also ich glaube, wenn man jetzt eine Runde spielt, zwei Runden spielt, drei Runden spielt und vielleicht auch völlig blind da reingeht, wie wir das eben damals gemacht haben, funktioniert es sehr, sehr, sehr krass. Eben, wie wir gerade schon ein bisschen erörtert haben, wegen der Einfachheit des Gameplays und des ganzen Drumherums. Aber eben, weil es auch so simpel ist und eben, weil es auch so einfach ist, irgendwann, wenn man dann die ersten 2, 3 Seiten geholt hat und man spielt aber jetzt nicht die 1., 2., 3. Runde, sondern vielleicht die 10., 20. Runde, irgendwann ist man so, ah ja, okay, das ist das Slenderman, dann drehe ich mich jetzt halt um und gehe weiter. Also ich glaube, irgendwann ist man so ernüchtert davon und macht quasi einfach. Und da verfliegt, glaube ich, irgendwann auch der Horror. Ich glaube, es ist kein so Langzeit Horrorprojekt, sage ich mal, das man verfolgen kann, das immer noch denselben Effekt hat. Mhm.
Total. Also tatsächlich muss ich auch sagen, ich fand das Spiel damals erstaunlicherweise nicht gruselig, obwohl ich da eigentlich ein ziemlicher Schisser war und noch nichts mit Horror großartig am Hut hatte. Und das tatsächlich das erste Horrorspiel ist, was ich jemals gespielt habe. Das vergesse ich ganz oft. Und ich glaube, es lag daran, dass ich das von Anfang an einfach dumm fand, weil ich mir dachte, ich kann das nicht gewinnen. Warum sollte ich das spielen? So. Ich laufe hier 30 Sekunden durch die Gegend und dann holt er mich. Warum sollte ich das spielen? So, ich schaffe das doch eh nicht. Und habe das, glaube ich, auch so ein bisschen dann versucht, auch immer mal wieder. Und das, da hat mich der Ehrgeiz gepackt, habe es aber trotzdem nie geschafft. Und irgendwie war ich dann da so genervt von, dass bei mir dieser Horroraspekt auch tatsächlich gar nicht so richtig ankam. Ich glaube, da bin ich aber tatsächlich auch eher eine Seltenheit. Offensichtlich bin ich einfach dazu blöde gewesen, um Horror wahrzunehmen und in mir zu spüren. Und habe das direkt, bin das direkt komplett verkopft angegangen. Und weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch einfach zu viel Sims gespielt, wo man ja immer sehr, oder ich zumindest, sehr zielgerichtet mit einem Plan, in der Regel schon im Lebensplan, sobald das Kind auf die Welt kam, gewappnet war und damit überhaupt nicht umgehen konnte, das einfach mal auf mich wirken zu lassen.
Ja, voll. Und ich frage mich halt bei sowas, jetzt, als sie das Spiel gemacht haben, ich meine, das war ja am Ende eine Designentscheidung, dass sie das so simpel gestaltet haben, wie es im Endeffekt geworden ist. Und ich meine, zu der Zeit, ein bisschen früher, sind ja auch so Sachen wie Paranormal Activity rausgekommen, die ja auch sehr krass mit diesem Simplicissimus-Ansatz funktioniert haben. Und wenn wir jetzt mal rüberspringen zum zweiten Spiel, nämlich The Arrival, das hat ja auch wieder dann so Elemente aufgegriffen, ne? Sowas wie, dass das jetzt aus einer Kamerasicht ist. Das, ich finde, das hat wieder so eine Connection dazu. Das hat mir irgendwie, als ich mir die Videos dazu im Vorfeld für den Podcast hier angeguckt habe, das hat mich direkt dran erinnert. Da war ich so, boah, das ist doch genau wie Paranormal Activity. Klar, wir haben keine Steadicam, es ist so natürlich ein bisschen anders, aber so alleine, dass es aus dieser Perspektive ist und dass es auch wieder diesen simplen Ansatz wählt, das hat mir irgendwie so Verbindungen dahin gegeben. Wenn man heute aus der Sicht drauf guckt, dann kriegt man bestimmt auch noch andere Querverweise hin. Als ich so ein bisschen recherchiert habe, habe ich noch sowas wie Blair Witch Project gefunden, was ja einen ähnlichen Ansatz hat, aber
ja, da habe ich auch eher dran gedacht, wegen dem Wald-Setting halt.
War
auch,
aber später, deswegen konnte das nicht in irgendeiner Form eine Inst.
Ja, aber Blair Witch ist doch 99 oder 2000.
Ah, okay, ich kannte nur das Neue.
Also, oder meinst du das Spiel, weil das Spiel.
Ah, okay, nee, du hast vollkommen recht.
Also, weil ja, das Spiel kam ein bisschen später.
True. Ja, ist vielleicht dann eigentlich sogar der bessere Punkt, ja.
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 Genau, Blair Witch 99. Stimmt. Und
true. Ja, ich habe das gerade, glaube ich, mit dem Spiel ein bisschen verwechselt.
Ja, beziehungsweise wenn man Blair Witch eingibt, kommt auch direkt Blair Witch Film von 2016, aber das ist ja nicht der.
Aber das finde ich halt ganz spannend.
Egal, anyways.
Gibt es halt innerhalb des Genres auch Dinge, die genau das bedienen, was dann auch ein The Arrival bedient hat, nämlich das, was 8 Pages schon gemacht hat, und da hat ja auch derselbe Entwickler mit dran gearbeitet. Da muss man zwischenzeitlich auch irgendwelche Seiten wieder suchen, aber bedient sich eben auch andere Elemente, die wir eben aus dem Genre schon kennen, in welcher Form auch immer. Und das finde ich ganz spannend, dass es sich dahingehend weiterentwickelt hat. Plus, es hat in dem Spiel ja auch nochmal eine Story bekommen. Wie fandest du das?
Ja, nicht so geglückt alles, weil ich habe das Gefühl, dass da halt eben das verloren gegangen ist, wovon Slenderman halt eben profitiert hat. Und das ist das, was du eben im Grunde genommen aufgezählt hast. Also meiner Meinung nach ist das so. Es ist simpel, es ist kurz. Und man muss nicht drüber nachdenken. Und jetzt kriegen wir eine Story, die wirklich dünne ist und im Grunde genommen auch sehr, ja, uneindeutig erzählt, beziehungsweise sehr, man bekommt dann halt immer mal Infos, aber auch immer mal nicht, irgendwie ganz eigenartige Erzählweise von der Geschichte, so sehr zerstückelt. Und es ist halt einfach, finde ich, obwohl es kurz ist, mit laut How Long to Beat 2 Stunden, ist es auch trotzdem zu lang. Also ich habe ich habe das, glaube ich, zur Hälfte gespielt. Und da, es ist einfach zu repetitiv, weil am Anfang hat man irgendwie, war ich echt überrascht, da läuft man eher in so einer Herbstlandschaft rum, kommt dann in so ein gruseliges Haus und dann wird es immer dunkler. Da dachte ich mir so, oh, das ist ja fast schon sowas wie atmosphärisch hier. Dann sind wir wieder in unserem Good Old Wald erstmal am Seiten sammeln. Und das war auch lustig, weil ich habe nur 5 gefunden und dann hat er mich bekommen und dann bin ich trotzdem ins nächste Level praktisch weitergekommen.
Ach, wirklich?
Wo man dann ja, wo man dann in so einer Mine rumhängt. Aha. Und da muss man dann irgendwie auch 8 Generatoren anmachen und wird dann noch von der Frau, die wir eigentlich suchen, gejagt. Und dann kommt der Senderman da auch noch und dann kann man die Frau eigentlich mit der Taschenlampe blenden. In der Realität hat das bei mir aber kein einziges Mal funktioniert. Also da haben sie dann doch einige Sachen reingebaut, wo ich mir dachte, ja, okay, hat nichts, für mich persönlich hat davon fast nichts funktioniert, weil es halt auch dann zum Teil auf Gameplay-Ebene einfach nicht funktioniert hat, ja. Also auf so einer ganz mechanischen Ebene. Aber dann auch Ebene dieses, okay, jetzt muss ich wieder halt in einem anderen Setting irgendwie, was sehr labyrinthartig ist, also man hatte da ähnlich wenig Orientierung wie in diesem Wald, muss ich jetzt halt diese Generatoren anmachen und zusehen, dass ich nicht sterbe. Und da war halt schon, als ich da dann ein paar Mal gestorben bin, dachte ich mir so, boah, nee, da, ich habe irgendwie überhaupt gar keinen Anreiz, da jetzt noch mal eine Stunde reinzustecken. Und ich glaube, die 8 Pages hat halt einfach diese Fallhöhe nicht, weil du da halt 5 Minuten deines Lebens reinsteckst und im Zweifel noch mal 5 Minuten, aber halt, ne, halt eben nicht noch mal eine längere Zeitspanne. Und da auch irgendwie klar ist, okay, da kommt nicht viel storymäßig bei rum, da gibt's in dem Sinne kein Ziel. Und das hat mir dort tatsächlich aber auch gefehlt, obwohl es da ja so eine Art Story gibt, war die dann so uninteressant und dann irgendwie halt eben stückelig erzählt, dass ich damit überhaupt nichts anfangen konnte und dann auch irgendwie zum Beispiel nicht gerafft habe, dass die, die uns dann da in der Mine verfolgt, die Freundin ist, die wir eigentlich suchen. Das habe ich dann danach nachgelesen, weil ich das nicht gerafft habe. Und so unaufmerksam habe ich jetzt eigentlich nicht gespielt. Es ist, finde ich, ein bisschen zu ambitioniert und verliert den Fokus zu dem, was, glaube ich, 8 Pages ausgemacht hat.
Ich kann ja mal ganz kurz für die, die The Arrival gar nicht kennen, die Story ganz knapp zusammenfassen.
Ja, gerne. Das hätte ich ruhig auch machen können. Alles gut. Aber
ich fand das wundervoll, dass du gerade so ein bisschen eindruckmäßig geschildert hast, wie du das so wahrgenommen hast. Also, ganz kurz zusammengefasst. Es geht im Prinzip um Lauren. Das ist der Charakter, den wir spielen. Und die fährt zu ihrer Freundin Kate und sieht, die ist weg. So, und versucht, die dann entsprechend zu finden. Deswegen sind wir überhaupt erst in dieser ganzen Gruselsituation. Die hat sich irgendwie, sage ich mal, grob ausgedrückt jetzt vom Slenderman so ein bisschen beeinflussen lassen. Sie wurde ein bisschen vom Slenderman heimgesucht. Im Laufe des Spiels taucht auch noch eine weitere Person auf in Form von Notizen, die mit dem Kürzel CR immer wieder betitelt wird und stellt sich dann so ein bisschen raus, dass er so eine Art Mitstreiter auch für Kate war, um den Slenderman so ein bisschen zu bekämpfen. Aber wie du schon gesagt hast, Kate, wir sehen sie im Laufe der Story, sie wurde zu so einem, ich glaube, Proxy oder so wird es genannt, also so, ja, so eine genau, Art so Minion eben für den Slenderman. Mhm. Und das Spiel endet dann auch damit, dass man sieht, wie so Füße weggezogen werden und man vermutet halt, dass am Ende des Spiels Lauren auch zu einem Proxy halt wird. Also es gibt irgendwie kein krasses Happy End, sie entkommt oder sonst irgendwas, sondern es ist eher so ein Dark Ending für die ganze Geschichte, was so natürlich nochmal die ganze Stellung des Slenderman so ein bisschen unterstreichen soll mit, du kannst dem halt nicht entkommen. Und ich bin genau bei dir, wenn du sagst, es ist so atmosphärisch auch komplett anders und es kriegt nicht dasselbe Gefühl hin wie die 8 Pages. Ich habe diese Stelle gesehen, wo sie aus dem Haus rausgeht und dann guckt sie den Berg hoch und dann steht da der Slenderman und das hat einfach nicht denselben Grusel, wenn der auf die Distanz da steht, weil du weißt, naja, der wird sich jetzt nicht vor mich teleportieren. So, selbst wenn der jetzt danach weg ist, dann weiß ich, okay, der ist jetzt irgendwo, aber der Moment hat schon so ein bisschen, der ist anders. Der ist anders als der Moment, als ich das erste Mal die 8 Pages gespielt habe. Ich gehe um die Ecke und zack, steht er da und ich habe es gar nicht erwartet. Und das ist so, die Art und Weise, wie damit umgegangen ist, fühlt sich, ich weiß nicht, seichter an, will ich fast schon sagen. Und klar, es ist cool, dass sie andere Gameplay-Mechaniken reingebracht haben, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich habe es gespielt und diese, auf dem Papier ist es vielleicht nett, aber im Endeffekt bringt es mir nichts.
Es ist nicht abwechslungsreich, ne? Ja.
Das,
also es ist halt trotzdem exakt die gleiche Mechanik, nur nochmal in einem anderen Setting und jetzt muss ich halt die Generatoren finden. Ne? Und
selbst
also,
wenn es jetzt neue Gegner gibt, neben dem Slenderman gibt es dann eben Kate als Proxy, dann ist das halt nett, aber es ist jetzt, glaube ich, auch nicht groundbreaking.
Ist auch nicht das, wonach man fragt auch einfach, ne? Also das ist zumindest, geht es mir so, dass ich denke, hab da jetzt nicht nachgefragt, dass da noch eine weitere Gegnerin für mich in diesem Spiel auftaucht, ne? Das finde ich eher, habe ich halt auch eher irgendwie als unpassend wahrgenommen, weil ich dachte, hä, wo kommt denn die jetzt her?
Ja.
weil ich es, wie gesagt, auch nicht so ganz gerafft habe. Es hat einfach echt einen anderen Impact, beziehungsweise es fehlt so ein bisschen der Impact. Und ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit normal, ne? Wenn man etwas häufiger sieht, man gewöhnt sich irgendwie dran und dann findet man es auch irgendwann nicht mehr so gruselig. Und hier, das ist einfach im Grunde genommen ja viel zu lang und auch die Story dahinter. Ich glaube, dass Slenderman als Figur davon profitiert, dass er wenig bis gar keine Backstory halt hat und dadurch, dass dann an so vielen Ecken und Enden durch die aufkommende Popularität versucht wurde, da halt auch noch mehr irgendwie reinzudichten und drumherum zu dichten, wurde der immer mehr halt so entmystifiziert. Und das ist, glaube ich, bei The Arrival zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, auch wahrscheinlich schon nicht gerade förderlich gewesen.
Die Frage, die man sich da ja
also es war, kam 2013 raus.
Die Frage, die man sich da ja wirklich stellen kann, ist auch, ist das einfach nur ein Versuch, einen Cash Grab zu machen? Also muss man ja ganz ehrlich mal stellen.
Safe. Also 8 Pages war doch auch for free. Ja. Also da hat vermutlich, da haben sie sich richtig an den Arsch gebissen, dass sie damit wahrscheinlich kein Geld gemacht haben. Und das war noch nicht die Zeit, wo, glaube ich, auf einer normalen Basis überall die Werbung reingeklatscht wurde, wie das heutzutage ist. Das ist ja auf jeder scheiß App und hast du ja ein bisschen mit Werbung bombardiert. Und das war damals noch nicht so, meine ich. Und dann haben die sich wahrscheinlich ordentlich in den Arsch gebissen und haben das wahrscheinlich noch nachgeschoben. Und das kam auch, glaube ich, damals, wenn man sich da mal so Kritiken aus der Zeit durchliest, tatsächlich ganz gut an. Und jetzt habe ich es halt auch erst, ich habe das 2024 jetzt das erste Mal gespielt, The Arrival. Und mit vielleicht auch mit der Zeit, die dazwischen vergangen ist, muss ich wirklich sagen, es funktioniert für mich eigentlich gar nicht. Es ist irgendwie nicht interessant. Und man hat auch wirklich so gar keinen Anreiz, das zu spielen. Wenn das halt eben so ein kleines Spiel auf dem Handy ist, was man so mal irgendwie nebenbei vielleicht mal spielen kann
und halt sich
da
so ab und
zu noch mal dran versuchen kann. Ja, genau, okay, von mir aus, aber da halt irgendwie jetzt, weiß ich nicht, die Konsole für hochzufahren, schwierig. Also haben irgendwie viel gewollt und so richtig funktioniert, hat es dann irgendwie für mich zumindest, ja, leider nicht.
Yes.
Und vor allem, wenn man dann halt eben schaut, dass man irgendwie Spiele mit einer, also ich meine, die Walking Horror Sims da, die waren ja auch zu der Zeit einfach groß, angefangen irgendwie mit Amnesia oder dann auch im gleichen Jahr 2013 Outlast, Five Nights at Freddy's, okay, da läuft man zwar nicht, aber ne, man kann sich halt nicht wehren. Dann PT 2014, das war ja auch so die Hochzeit dieses Genres im Grunde genommen. Und dann, also spiele ich lieber tausendmal hintereinander Amnesia oder Outlast, bevor ich noch einmal Standard The Arrival reinschmeiße, ehrlich gesagt. Mhm. Und da stinkt es halt auch einfach gegen andere vergleichbare Spiele ab. Und Outlast ist ja auch nicht lang. Das geht ja auch nur so 4-5 Stunden.
Ja.
Und hat man trotzdem viel, viel mehr Spaß mit als mit Arrival.
Und ich finde, du hast gerade was mega Cooles gesagt. Es hat gerade so die Augen für mich geöffnet. Weil ich habe darüber nachgedacht, so, naja, wir haben die 8 Pages. Das hat super gut funktioniert. Viraler Hit. Jeder hat es gespielt. Und dessen Oma auch noch. Und das hat funktioniert, weil es so simpel war. Aber wie ist die Entwicklung von etwas so simplen? Weil das war ja der Kniff, das war ja der Erfolg. So, und die haben sich gedacht, naja, wir machen halt mehr. Wir machen eine Story, wir machen mehr Gameplay. Wir bringen Abwechslung rein, was nicht funktioniert hat. Aber du hast gerade das Beispiel PT gebracht. Das wäre doch eigentlich die richtige Entwicklung gewesen. Nämlich einen neuen Raum zu schaffen, in dem der Simplicissimus funktioniert. Und wenn ich mir vorstelle, dass es ein Spiel wie Slenderman in der Mechanik und in der Umgebung wie ein PT gegeben hätte, ich glaube, das hätte nochmal allen die Hose ausgezogen. So.
Das wäre richtig heftig gewesen, ja. Und stattdessen kam da halt wie gesagt, bis 2021, 2024 verschiedene, im Grunde genommen halbwegs gleiche Spiele zu Slenderman raus, obwohl es da, to be fair, auch so ein, zwei Shooter mit bei gab, krass, wo man dann Slender erschießen konnte. Hat natürlich auch keiner nachgefragt, aber ja, das wäre irgendwie so die Richtung gewesen, die man sich gewünscht hätte, dass da halt auch was hochwertig Produziertes in die Richtung, was irgendwie kreativ ist, bei rauskommt. Und das fehlt hier halt einfach so ein bisschen. Ja, es gibt irgendwie ein Grafik-Update, aber Slenderman profitiert ja auch nicht unbedingt von einer besseren Grafik. Das ist ja hier, glaube ich, überhaupt nicht der Schlüssel zum Erfolg, sondern halt, ne, wie du gesagt hast, das irgendwie in einem neuen Raum auszubauen, ohne dass sich großartig was, ja, an der Simplizität irgendwie verändert, ne? Und was mir auch nochmal eingefallen ist, das habe ich auch, ein großes Commitment für diesen Podcast. Es ist ja auch in der Zeit, wo gerade Streaming groß geworden ist, also halt hier Let's Play Krams. Und ich habe mir wirklich, so viel opfere ich hierfür, habe mich 3 Minuten von PewDiePie anschreien lassen und habe mir das PewDiePie Slenderman Let's Play angeguckt. Das geht 10 Minuten, nach 3 Minuten musste ich ausmachen, weil der mir so ins Ohr geschrien hat.
Nein.
Hält keiner aus. Und ich konnte mich aber noch dran erinnern, dass sogar ich, die damals gar nichts mit Horrorspielen zu tun hatte, auch von PewDiePie das Outlast Let's Play gesehen habe, wo der auch so rumschreit. Und Amnesia hat er ja auch gespielt. Und ich habe das Gefühl, dass das halt sogar was war, was bei mir als Nicht-Horror-Fan, wirklich zu dem Zeitpunkt keinen Horrorfilm geguckt, außer Slenderman, kein Horrorspiel gespielt, sogar bei mir kam das an und ich habe das zu Hause geguckt. Und das da, glaube ich, das Spiel auch einfach total von diesem aufkeimenden Walking Simulator, wir schreien einfach krass ins Mikro, Streaming-Hype profitiert hat. Was im Nachhinein, wenn man sich das anschaut oder vor allem anhört, unvorstellbar ist, dass sich das irgendjemand freiwillig angeguckt hat.
Ja, komplett. Aber das war halt damals die Branche, ne? Also da, statt großer Headlines hast du dann halt große Reactions gehabt. Und das waren halt Spiele, ja, wo du große Reactions haben konntest.
Mhm. Ja. Und halt einfach auch so drüber und unauthentisch. Also vor allem eben, ne, denke ich mir so, wenn du den Typen 2-mal gesehen hast, kannst du auch langsam mal ein bisschen runterkommen. Also das tut einem echt in den Ohren weh. Ja, aber so in der Zeit ist es halt einfach irgendwie groß geworden und hat halt, glaube ich, auch noch mal sehr dazu beigetragen, dass es halt eben so eine große Sache geworden ist. Ne? Das ist, glaube ich, echt zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch im Internet gewesen, dass es halt dadurch auch so im Internet und übers Internet immer, immer größer geworden ist. Ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, wenn ich irgendwie meinen Vater frage, der mit sowas gar nichts am Hut hat, vielleicht wüsste der sogar, wer Slenderman ist. Also ich glaube, dass das wirklich eine Figur ist, die auch Leute vielleicht kennen, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben.
Ja, absolut. Und die erschreckendste Sache, die ich in dem Zusammenhang aber gelesen habe, waren ja diese 2 Mädchen. Hast du das auch gesehen?
Ja, mit den Morden. Ne? Ja, das habe ich mich halt auch gefragt, ne, so wann ist irgendwie, wann war Slenderman irgendwie vorbei? Und ich habe mich auch gefragt, es gab dann ja eine, darauf willst du wahrscheinlich hinaus noch mal, wie so eine zweite Satanic Panic mit Creepypasta Panic, wo da ja 2 Mädchen versucht haben, ein weiteres Mädchen umzubringen.
Und man muss sagen, 12-Jährige.
Keine Ahnung.
Ja, das ist halt was
über
crazy.
10 Stichen und die haben halt irgendwie gesagt, ja, ne, der Slenderman hat mir befohlen, das zu tun und dann kam da halt irgendwie auch nochmal so eine, also ist natürlich total das tragische Ding.
Voll.
So, möchte ich jetzt nicht runterspielen, aber halt, da kam da ja schon auch nochmal wie so eine, ja, Killerspiel-Debatte 2.0 über solche Figuren auf und ob das auch nochmal dazu beigetragen hat, dass es mit dem Slenderman irgendwann bergab gegangen ist.
Was ich ja ganz faszinierend fand, was ich auch ganz oft gelesen habe im Zuge der Recherche, ist dieser, ich weiß nicht genau, wie er heißt, dieser Effekt, irgendwas mit K, glaube ich, so im Sinne von, du siehst fiktive Charaktere in der Wirklichkeit, du bildest sie ein, dass sie da sind. Ich erinnere mich noch als Kind, da hatten wir das auch, da haben wir dann so, keine Ahnung, im Wald haben wir dann so gesehen, oh, da ist jemand mit einem orangen Umhang und so. Und genauso sind Leute durch den Wald gegangen und sagen, ich habe den Slenderman da gesehen. Es gibt ja auch irgendwie Videos von so einem, keine Ahnung, teilweise so Fahrradfahrer, der da ist, und dann kommt vom Baum auf einmal eine große Gestalt und Leute sind so, das ist der Slenderman. Das sind natürlich genau diese gefakten Aufnahmen, ist es ja an vielen Teilen, die dazu beigetragen haben. Aber das hat eben auch dazu geführt, dass Leute in ihrer Realität, wenn sie irgendwas gesehen haben, was vielleicht in die Richtung gehen könnte, gesagt haben, das war der Slenderman, und gesagt haben, das ist real. So, ja. Dieses wirklich fiktive Ding, was in diesen Foren entstanden ist, ist in die Köpfe der Leute gegangen, die denken, das ist echt. Und auch wenn man bei TikTok jetzt einfach mal Slenderman eingibt, und das fand ich ganz spannend, weil ich wollte sehen, wie ist heutzutage noch so der Algorithmus für den Slenderman und welche Plattform kann man dafür besser nutzen, dann findet man...
Ja, spannend. Ich habe nämlich gar keinen TikTok.
Schau. Dann findet man Videos, wo gesagt wird, damals der Slenderman hat in dem und dem Dorf gewohnt, 1800 schießt mich tot, und der hat so und so viele Kinder. Da wird wirklich ein realer Case aufgebaut. Und wenn man sich jetzt nicht mit dem Ursprung auseinandersetzt, dann denkt man vielleicht, nachdem man diese Videos gesehen hat, den Slenderman hat es gegeben.
Ja, und ich meine, das ist ja auch ein Phänomen, was sich seit, keine Ahnung, wie viel 100 Jahren beobachten lässt, sei es jetzt irgendwie Yeti-Sichtungen, UFO-Sichtungen und wie viel Forschungsgelder in das Loch Ness geflossen sind, um die Existenz vom Monster aus dem Loch Ness zu beweisen. Es ist halt absurd. Ja. Also da ist halt wirklich richtig viel Kohle schon reingeflossen, um was zu beweisen, von dem man eigentlich seit Ewigkeiten weiß, dass es nicht existiert. Aber da ist irgendwie, glaube ich, noch so ein Teil in uns Menschen, der sich wünscht, dass so dieses Übernatürliche vielleicht doch real ist. Vor allem, gut, jetzt so ein süßes Seemonster, ne, von mir aus. Irgendwie ganz lustig, wenn da vielleicht eins so im lokalen See lebt. Slenderman brauche ich jetzt nicht in meinem natürlichen Habitat, muss ich sagen. Aber es ist ja trotzdem ein Stück weit so dieser Nervenkitzel auch, von dem das lebt. So, was, wenn er jetzt wirklich hier wäre? Und was, wenn ich jetzt in den Wald gehe und dann sehe ich da tatsächlich den Slenderman, was passiert da mit mir? Und so von diesem Nervenkitzel lebt es ja auch ein Stück weit. Und gerade dann halt eben Leute, die, ja, ich sag mal, vielleicht psychisch etwas angeschlagen sind, vielleicht Probleme damit haben, wahrzunehmen, was ist die Realität, was ist nicht die Realität, was ist meine Wahrnehmung, wie kann die sich auch von der Wahrnehmung anderer Leute unterscheiden? Und die dann vielleicht auch einfach schlecht aufgeklärt sind, dass sie halt eben auch dann nicht nochmal überprüfen, so, okay, was gibt's denn vielleicht noch zum Slenderman? Ist das jetzt echt oder nicht? Und dann schnell herausfinden, nein, das ist nicht echt. Der hat nicht 1800 irgendwo in irgendeinem Dorf gelebt. Ja. Dass man dann natürlich auch eher dazu neigt, das zu glauben. Und da kann man sich natürlich auch reinsteigern. Also ich habe das nur noch selten, aber ich hatte das tatsächlich erst vor kurzem, als ich Longlegs geschaut habe. Hast du den gesehen?
Nee.
Ja, nee. Okay, der hat ja so einen krassen Hype auch bekommen und ich bin voll drauf eingestiegen. Ich fand den auch super und ich glaube, es lag auch viel am Setting. Also ich habe den mit zwei Freunden im Kino geschaut und habe ich kein Auto, aber ich hatte wegen Umzug eins da und habe den einen dann noch heimgefahren. Der hat ein bisschen außerhalb gewohnt und auf dem Rückweg, ne, bin ich dann so Viertelstunde Landstraße gefahren, dachte mir so, naja, irgendwie ein komisches Design von dem Longlegs, also richtig gruselig ist der ja eigentlich nicht. Und dann habe ich so gedacht, ja, aber wenn der jetzt auf dem Rücksitz sitzen würde, es wäre schon ganz schön gruselig. Mhm. Und dann habe ich die ganze Zeit in den Rückspiegel geschaut und dachte mir so, oh Gott, wenn da jetzt Longlegs sitzt, und dann bin ich wirklich auch so zu Hause rein, habe wirklich doppelt abgeschlossen und hatte irgendwie so das Gefühl, hier könnte jemand sein, weil ich mich dann da auch selbst so reingesteigert habe, obwohl ich ja auch wusste, dass das totaler Bullshit ist. Ne? Aber ne, ich glaube, da sind wir oder viele von uns auch einfach ein Stück weit anfällig für. Und dann, wenn da irgendein Knacken gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich geschworen, dass Longlegs in meiner Wohnung war. Und so schnell kann es dann irgendwie gehen. Und gerade wenn man dann eben 12 ist und da noch viel, viel weniger Medienkompetenz hat und auch irgendwie vielleicht noch eine blühende Fantasie und noch nicht wirklich nicht so gut einschätzen kann, was das eigene Handeln auch für Konsequenzen hat, ist natürlich einfach super tragisch und zeigt halt aber irgendwie auch einfach nur wieder, wie wichtig das auch ist, schon in Schulen irgendwie aufzuklären, wie man solche Sachen auch ein Stück weit überprüfen kann, weil das gibt's ja immer wieder, so Phänomene, auch irgendwie sowas wie Momo oder so, keine Ahnung, gibt's ja immer mal wieder.
Ich finde es aber ganz faszinierend, dass du sagst, dass dich das auf dem Level und auf der Ebene immer noch kriegt. Also das ist genau das Gefühl, was ich immer habe, wenn ich sowas gucke. Dass ich eben immer nur so mal mit dem kleinen Zeh in das Horrorgenre reindippe, bin ich da ja so ein bisschen einfach noch sehr anfällig für. So, und du als jemand, der sich mittlerweile ja echt viel damit auseinandersetzt, ich meine, du bist hier gerade in einem Horror-Podcast, so, dass dich das noch so kriegt und vielleicht wird es den Zuhörenden auch so gehen, dass die das auch noch immer mal wieder haben, finde ich faszinierend. Ich dachte, man hat irgendwann so ein Gefühl von, man guckt diese Filme als Filme und nimmt es gar nicht mehr in diesem Angstgefühl wahr, wie ich das jedes Mal habe.
Ja, tatsächlich dachte ich das auch, aber ich habe das so, weiß ich nicht, alle 2 Jahre oder so habe ich das dann doch nochmal, dass mich so ein Film irgendwie richtig mitnimmt. Ich habe das nicht oft, aber davor hatte ich das zuletzt bei Talk to Me, als ich den im Kino gesehen habe. Und ich glaube jetzt echt bei Longlegs, es wäre nicht so das Ding gewesen, wenn ich nicht auf so einer einsamen Landstraße mit weit und breit keiner Menschenseele rumgefahren wäre und über Longlegs nachgedacht hätte. Naja, aber das ist dann ja halt eben, zeigt auch so, dass wenn die Umstände stimmen, man da vielleicht noch mal ganz anders empfänglich für ist. Weil wenn ich, glaube ich, direkt danach, wenn man irgendwie noch einen Cocktail trinken gegangen wäre, so hätte ich da sicherlich nicht mehr drüber nachgedacht und dann wäre gut gewesen. Aber so dieses Setting, in dem ich da dann war, hat mir, glaube ich, dann den Rest gegeben, ja. Aber genau, das zeigt halt eben auch, eine selbst bei einer Person wie mir kann das irgendwie nochmal vorkommen. Mhm. Und dann sind da halt andere Leute noch viel anfälliger für. Und ist halt auch nicht das einzige Verbrechen, was begangen wurde und wo dann so ein bisschen die Motivation bei Slenderman geparkt wurde. Da kann ich gerade mal auf dem Podcast auf den nicht mehr existierenden Podcast leider von meinem Kollegen André verweisen, Ende mit Schrecken. Die haben nämlich auch eine Folge zum Slenderman gemacht. Cool. Und die haben da auch noch 2 weitere Fälle irgendwie beschrieben. Ist jetzt ja hier kein True-Crime-Format, deswegen müssen wir jetzt nicht so ausführlich drauf eingehen, aber da könnt ihr auch voll gern mal reinhören, wenn euch das noch irgendwie interessiert.
Ich glaube, es heißt Tulpa-Effekt, was ich eben meinte. Ich habe es gerade versucht, nebenher zu googeln. Oh mein
Gott, das ist so spannend, dass du das sagst, weil ich hatte mit diesem Tulpa-Ding, als ich 15 war, das hat mich so fasziniert. Also das ist praktisch ja wie eine gewollt herbeigeführte Psychose. Oh Gott, und da gibt es halt auch so Geschichten von, dass das dann auch für immer bleibt. So mäßig, wenn ich jetzt praktisch so tue, als ist neben mir ein Hund und ich bild mir einfach so lange ein, dass der da ist und dann ist der irgendwann da und im Creepypasta-Universum ist es dann aber so, der ist dann halt auch für immer da. Mhm. Und irgendwann wird er halt aber auch evil und so. Da war ich mit 15, habe ich da richtigen Deep Dive reingemacht in das Thema. Spannend, dass du ausgerechnet das jetzt aufgreifst.
Als hätte ich es gewusst. Und ich glaube, das ist halt im Slenderman wirklich passiert. Dass Leute das so oft gedacht und gesehen und konsumiert haben, dass sie irgendwann dachten, den gibt's und der ist da. Ich habe den gesehen, wirklich.
Ja, vor allem, wenn man dann halt auch ne irgendwie bei Creepypasta schaut, die beschreiben das natürlich auch so, als wäre das irgendwie ein echter Fall mit, weil es natürlich viel gruseliger, wenn man denkt, das ist halt wirklich passiert, ne, und dann braucht es halt dann die Kompetenz zu wissen, okay, ich bin hier auf einer Seite, hier werden Geschichten geschrieben und Geschichten sind nicht echt oder nur zum Teil echt. Und einen 2,50 Meter großen Mann ohne Gesicht im Wald mit Tentakelarm, den gibt es nun mal einfach nicht. Und der ist dann halt irgendwie einfach schlimm, dass sich sowas dann, ja, daraus entwickelt, ne?
Total.
Aber was würdest du dir denn so für die Zukunft vom Slenderman noch wünschen? Oder denkst du, okay, Slenderman, der hatte seine Ära, jetzt ist aber auch gut, den will ich nicht mehr sehen. Es hat sich ausgeslendert oder hast du schon irgendwie noch, denkst du dir so, noch so ein bisschen Slenderman wäre schon cool.
Also wenn nicht der Fortnite-Skin kommt, bin ich enttäuscht. Nee, also ich glaube, wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Recent History schaue und dieser Slender-Film, der vor gar nicht allzu langer Zeit erschienen ist, der war ja in der
2018.
Ja, der war ja in der Medienwelt, sage ich mal, nur so begrenzt gut aufgenommen worden. Ich glaube...
Ja, ziemlich katastrophal, kann man, glaube ich, schon ja, auch so doch, sagen.
Kann man vielleicht so sagen. ich wollte es diplomatischer ausdrücken.
Nee.
Ich glaube, der Slenderman, seine Zeit ist einfach vorbei. Also ohne das jetzt zu sagen, weil ich den blöd finde. Ich glaube, als Figur ist er immer noch gruselig, weil er eben vieles hat, wo man, glaube ich, Angst vor hat. Er verbindet ja, also es gibt Aspekte, die so ein bisschen nicht Missbrauch, aber halt so Kinderentführung, generell so ein bisschen das Thema Stalking ist ja bei ihm ein sehr krasses Ding. Manipulation, wie wir es gerade bei The Arrival hatten. Ich glaube, der hat ganz viele Aspekte innerhalb seiner wenigen Lore, die er hat, die Leuten immer Angst machen werden. Aber ich glaube, dadurch, dass der in der Popkultur so präsent ist und war, und ich habe ja auch dieses Minecraft-Beispiel schon gebracht, ne? Kinder spielen heutzutage sehr früh sehr viel Minecraft und dann gewöhnen sie sich an diese Figur, an das Ding mit den langen Armen. Und ich glaube, wenn die einen Slenderman sehen, die sind so, hey, das ist doch ein Enderman. So. Ich glaube, dass diese Magie, wie wir sie damals hatten, du auf dem Schulhof, ich irgendwie bei meinem Kumpel im Kinderzimmer, ich glaube, diesen Effekt wird der Slenderman nicht mehr haben. Ich glaube deswegen nicht, dass er nochmal den großen Durchbruch haben wird, dass er irgendwo nochmal so ein, vielleicht irgendwann in vielen Jahren, wenn er Retro ist, keine Ahnung. Aber jetzt...
Ja, das glaube ich auch.
Jetzt sehe ich das nicht. Also der wird vielleicht irgendwann ein Revival bekommen, aber nicht in der absehbaren Zukunft. Ich glaube, dafür ist der popkulturell zu durchgenudelt worden.
Ja, bin ich im Grunde genommen bei dir. Und du hast, glaube ich, jetzt nochmal gut zusammengefasst, was so auch Dinge sind, die ihn eigentlich so spannend machen, ne? Dass er auch irgendwie so viel Ungewissheit ist, ne? Er entführt Kinder. Aber was zur Hölle macht er dann mit ihnen? So wissen wir halt einfach nicht. Und da kann man sich jetzt halt mehr oder weniger Schlimmes ausdenken. Und gibt natürlich auch ja schon verschiedene Ausschlachtungen dieses Stoffes, wo versucht wurde, der Frage auf den Grund zu gehen. Ich weiß, ich habe auch tatsächlich damals ein Buch gelesen. Das hieß Slenderman von Dexter Morgenstern. Hat ein cooles Cover. Das war es aber auch. Ist kein gutes Buch im Grunde genommen. Wo es dann schon auch so ein Stück weit darum geht, was eigentlich mit den Leuten passiert. Ne? Und ich glaube, dass aber diese Versuche, das zu erklären, halt dieses Mysterium immer mehr kaputt machen. Und auch halt so sein Auftreten, er hat ja was total Menschliches, aber alleine so kein Gesicht zu haben, macht es ja immer irgendwie bedrohlich, weil man nicht weiß, wie steht die Person mir gegenüber? Ist die freundlich? Ist die nicht freundlich? Hat die gute Absichten oder nicht? Ist die aggressiv oder nicht? Und das ist halt so simpel, aber dadurch halt so effektiv. Aber vielleicht deswegen auch was jetzt halt dann auch einfach schon nicht mehr funktioniert, weil es dafür dann doch wieder nicht deep genug ist. Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, jetzt so wie Robert Eggers jetzt hier nochmal unser Nosferatu rausgekramt hat und hip gemacht hat, dass irgendein Typ, ähnlicher Typ oder Frau in 50, 60 Jahren vielleicht den Slenderman noch mal rausholt und einen richtigen Horrorkracher rausbringt, den wir uns jetzt gewünscht hätten, aber 2018 leider nur so eine Rotze da bekommen haben. Kann ich mir schon vorstellen und würde ich mich auch tatsächlich drüber freuen. Ich habe jetzt erstmal auch das Gefühl, so für die nächsten Jahre war es das vielleicht auch einfach. Oder man versucht halt wirklich noch mal ein richtig hochwertiges Spiel zu machen, was vielleicht auch noch mal mehr vom Mysterium lebt, vielleicht auch ein bisschen mehr Lovecraft-mäßig, wo es vielleicht auch eher ein bisschen um Ermittlungsarbeit geht, um diesen Slenderman drumherum oder so und gar nicht so um ihn als Horrorfigur mit einer coolen Stimmung. Sowas könnte ich mir eher vorstellen, aber jetzt nochmal einen 8 Pages in irgendeiner Form brauche ich tatsächlich auch nicht, obwohl ich auf Steam gesehen habe, dass im Januar 2025 wieder ein neuer Vertreter dieses Genres rausgekommen ist. Also da scheint sich auch immer noch irgendwie zu lohnen.
Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen einfach diese Vorstellung, dieser Hype, den man aus der Vergangenheit einfach im Kopf hat und man denkt sich, vielleicht schaffe ich es ja, den wieder zu bewecken. Vielleicht bin ich die eine Person mit der Idee, die den Slenderman wieder groß macht. Also ich glaube, wir haben
da... Aber nochmal 8 Pages ist es nicht, das kann ich jetzt, glaube ich, wirklich... Ja. Nach so vielen Slenderman-Spielen kann man das wirklich sagen. Hört bitte auf, neue Versionen von 8 Pages.
Bitte lasst es. Das stimmt.
Ja, wäre irgendwie schön. Mal schauen, was da irgendwie noch kommt. Obwohl ich jetzt halt, wie gesagt, schon auch das Gefühl habe, das Thema hat sich irgendwie erledigt. Irgendwie auch generell so dieser Creepypasta-Kram, dass da immer doch nochmal was ins Popkulturelle übergeschwappt ist, habe ich das Gefühl, ist auch so ein bisschen vorbei. Hm. Ich glaube, das war auch irgendwie vielleicht doch mal eine andere Zeit des Internets. Ich glaube, jetzt ist halt wirklich eher auch so, ne, die Dinge, die auch auf TikTok irgendwie ziehen und weniger das, was irgendjemand da an Geschichten zusammengeschrieben hat. Außer vielleicht halt eben sowas wie Creepypasta in TikTok-Form. Aber ich glaube, so in dieser klassischen verschriftlichen Variante ist es, glaube ich, auch irgendwie rum, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich tue ich jetzt irgendwelchen Leuten da draußen total unrecht, ihre komplette Freizeit mit Creepypasta schreiben verbringen. Aber so allgemein habe ich das Gefühl, das ist auch eher rum.
Ja, glaube ich auch.
Und dass ja auch, glaube ich, nach Slenderman jetzt auch nicht mehr so das Ding irgendwie gekommen ist. Also vielleicht irgendwie dann nochmal hier dieser Poppy Playtime-Krams, aber das ist ja eigentlich auch nicht so richtig Creepypasta. Naja, I don't know. Stecke ich auch nicht so tief drin, muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen.
Nee, Minisa, also ich meine, ich war ja gar nicht drin, deswegen ich höre dir da sehr begeistert zu und ich mache den Podcast-Hörer in der Zwischenzeit.
Sehr gut. Ja, oh, ich weiß gar nicht so, ob es jetzt zu den Spielen und auch so zu Slenderman an sich noch so viel zu berichten gibt. Hast du denn noch irgendwas, was dir jetzt noch auf der Seele brennt, was du unbedingt noch irgendwie einbringen möchtest zum Thema Slender?
Ich bin gerade alle meine Notizen nochmal durchgegangen und ich glaube, dass ich alle Aspekte, die mir jetzt erstmal wichtig waren, glaube ich, ganz gut rübergebracht hat. Also ich glaube, wenn wir das einfach nochmal so ein bisschen zusammenfassen wollen, so einen kleinen Roundup machen, dann können wir, glaube ich, sagen, dass Slender in der Videospiel-Community, sage ich mal, groß geworden ist durch The Eight Pages. Nicht, weil es die große Spiele-Innovation war, sondern weil es halt den Minimalismus in sehr kluger Art und Weise eingesetzt hat, um Atmosphäre zu erzeugen, wie das damals irgendwie nicht so oft der Fall war, beziehungsweise nicht in so einer zugänglichen Art und Weise. Was den Slenderman als solchen ausmacht, ist eben das, was ich eben versucht habe so zu beschreiben, weil es Ängste weckt, die teilweise auch alltäglich sind. Gerade dieses alleine sein, im Dunkeln sein und dann ist da auf einmal jemand, dieses Stalking, dieses Gefühl von beobachtet werden. Ich glaube, das sind Gefühle, die jeder schon mal gefühlt hat, Frauen erst recht. Ich glaube, das wirkt vielleicht auch noch mal da stärker, kann ich mir vorstellen. Weil ich glaube, so dieses alleine kann irgendwo sein, ja, im Dunkeln, ich glaube, als Frau ist das immer noch mal ein schlimmeres Gefühl als im Vergleich als Mann. Aber das ist jetzt auch mal nur so postuliert, dass das Slenderman in der Zielgruppe besser funktioniert vielleicht noch. Aber insgesamt weckt er ganz viele Ängste, die man eben kennt. Und The Eight Pages hat eben funktioniert, weil auch dieses allein im dunklen Wald sein ist ein Gefühl, was irgendwie jeder kennt. Und der Slenderman hat sehr viel durchgemacht, sehr viele Spiele, sehr viel Popkultur im Allgemeinen, aber ist eben dadurch, dass er so populär und beliebt wurde, du hast eben ein sehr schönes Wort benutzt, was ich hier wieder aufgreifen will, entmystifiziert. Das ist nämlich genau das, was mit ihm passiert ist. Und deswegen, vielleicht werden wir in den nächsten 2, 3, vielleicht auch 5, 6 Jahren nichts von dem Slenderman hören, was große Relevanz hat. Aber irgendwann bestimmt wieder, weil er als Charakter, finde ich, funktioniert.
Ja, und weil er auch dafür, glaube ich, jetzt schon eine zu große Legacy irgendwie hat. Und aus dem kann man halt einfach nochmal Geld rausholen. Das muss man ja auch einfach sagen. Ich glaube, wenn man da jetzt eine angemessene Zeit wartet und dann in 10, 15 Jahren sagt, so Slenderman Reboot, muss ich auch sagen, also ich wäre da schon auch dabei, wenn da ein Kinofilm kommt, ich gehe doch ins Kino, ich kenne mich doch, so wie ich beim 8000. Halloween ins Kino gehe, ob ich Bock drauf habe oder nicht, weil es mich einfach interessiert. Und damit gehöre ich zum Teil des Problems, warum immer wieder ungefragte Fortsetzungen kommen. Aber ich, wenn da, oder auch in einen ich sag mal, anständig produziertes Slenderman-Spiel oder eins mit einem interessanten Ansatz, dann von mir aus auch gerne ein Indie-Spiel, da wäre ich da schon auch noch mal mit dabei, ne? Also, aber ich glaube, solange man halt aus irgendwas Geld rausholen kann, sind die Sachen eh nicht so richtig tot zu kriegen. Ja,
true. Da sagst du was.
Ja. Nee, hast du, finde ich, nochmal gut zusammengefasst. Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, da würde ich gerne noch einmal drauf verweisen, weil ich glaube, das habe ich hier im Rahmen des Podcasts tatsächlich noch gar nicht gemacht, also in keiner Folge. Und zwar war ich vor einiger Zeit bei Behind the Screens zu Gast, ein Podcast über Psychologie und Videospiele, und habe da mit dem Ben zusammen genau über Stalker-Mechanik geredet und was es braucht, damit das funktioniert und wann es eben nicht funktioniert, sondern einfach nur nervig ist. Und da könnte man auch eigentlich ganz gut halt eben Slender und The Arrival gegenüberstellen, wie wir es jetzt ja auch schon gemacht haben. Und das auch, finde ich, an dem Beispiel eben ganz gut durchbesprechen, ne? Also wie ich da eben auch schon ein paar Argumente gebracht habe, was dafür und was dagegen spricht, ne? Also wer da noch mal ein bisschen ausführlicher reinhören möchte, hört euch gerne mal die Folge an. Ich fand die eigentlich ganz cool. Ihr hoffentlich dann auch. Und ich habe noch eine, das heißt Community-Hausaufgabe, aber ich konnte mich an noch ein weiteres Spiel dieser Art erinnern, aber ich habe es ums Verrecken nicht gefunden. Also vielleicht kennst du das auch. Das war im Grunde genommen sehr ähnlich. Auch ein Handyspiel, gleiche Zeit ungefähr, also 2012, 2013, wo man einen Engel, eine Engelstatue gesehen hatte und zu einer Tür laufen musste. Und wenn man sich von der Statue weggedreht hat, ist die aber näher gekommen, und wenn sie bei einem war, hat sie einen umgebracht. Aber es gab dann auch einfach nur so einen Todesscreen, das war jetzt keine aufwendige Animation. Und das habe ich auch als eine unmögliche Aufgabe im Grunde genommen wahrgenommen und habe es nie geschafft, aus dieser Tür rauszugehen, ohne von dieser Statue umgebracht zu werden. Aber ich finde das ums Verrecken nicht. Ich bin mir aber sicher, dass es existiert hat. Also ich weiß nicht, sagt dir das irgendwas?
Ich habe irgendwie so, ich weiß nicht warum, während du erzählt hast, hatte ich so ein Bild im Kopf, aber ich kann das null zuordnen. Ich habe jetzt gerade mal mit den Infos, die du gedroppt hast, habe ich mal das einfach mal in ChatGPT reingehauen. Und er sagt, es gibt ein Horrorspiel namens Horror Zone 257, wo man irgendwie gegen Monster kämpft.
Oh nee, ich glaube, das war's nicht.
Dann gibt es ein weiteres Spiel, Grusel im Alltag. Das klingt aber auch falsch.
Okay.
Sanitarium?
Nee.
Point and Click, wo es auch eine Engelsstatue wohl gibt.
Nee, Also, ach, das habe ich auch sogar mal gekauft, sehe ich gerade. Das kommt mir doch bekannt vor. Habe ich aber noch nicht gespielt. Nee, das ist wirklich, also Handy, ungefähr 2,5 Minuten Spielzeit. Mehr ist
es
nicht.
Ich weiß nicht.
Das ist super simpel. Das wahrscheinlich nimmt ChatGPT das nicht mal als Spiel wahr. Und es ist, glaube ich, auch die Grenze von dem, was man überhaupt als Spiel bezeichnen darf, ohne dass es frech wird. Weil in meinem Kopf waren das im Grunde genommen nur 2 Bilder, also super, super reduziert auch nur. Aber vielleicht kennt es irgendjemand, das fände ich ganz spannend, da nochmal, ja, auch nochmal einfach für mich selbst zu schauen, was gab es eigentlich noch für Spiele dieser Art, die dann vielleicht auch im Zuge von Slenderman rausgekommen sind und irgendwie versucht haben, diesen simplen Horrorschocker-Vibe noch mit abzugreifen und damit vielleicht auch ein paar Euronen noch mit. aber ich habe leider vergessen, wie es heißt.
Vielleicht finden wir es raus. Dann musst du mir auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn du das rausgefunden hast.
Ja.
Ich will wissen, ob das mit den Bildern
hoffe,
in meinem Kopf matcht.
Ich hoffe, dass es irgendjemand weiß, aber irgendjemand muss es ja wissen. Ich kann ja, also ich glaube nicht, dass ich es mir eingebildet habe, und ich kann auch unmöglich die einzige Person sein, die es gespielt hat, weil ich ja eben auch in der Zeit eigentlich überhaupt nicht in dieser Szene, sag ich mal, drin war. Und hier hören ja auch Leute zu, die irgendwie 2013 schon richtig viele Videospiele gespielt haben und vielleicht dann auch Handyspiele und sich damit auskennen, weil ich war es zu dem Zeitpunkt einfach. Ich war es halt einfach nicht. Ja, alright. Dann, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast.
Nee,
ich im Grunde genommen auch nicht. Dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nochmal in Jugenderinnerungen mit mir zu schwelgen über Schulhofspiele und sowas. Das hat mir echt Spaß gemacht, auch das doch mal so dieses ganze Thema Revue passieren zu lassen, weil ich echt auch häufig vergesse, dass das so mein eigentlich mein Horrorspiel-Ursprung ist tatsächlich. Ich vergesse das ganz oft, dass dieses Spiel existiert hat und dass ich das mit 13 gespielt habe. Das fand ich jetzt echt irgendwie nochmal.
Das war jetzt für dich quasi auch schön, eine emotionale Folge. Es war ja eine, die zu deinen Origins zurückkehrt. Also die Leute haben heute richtig was von dir auch mitgenommen.
So sieht's aus. Es gibt auch relativ viele, für die sich's gefragt haben, Slenderman Origin Spiele noch, falls jemand noch mehr zu Slenderman Origins rausfinden möchte. Heute haben wir ein bisschen über Theresa Origins gesprochen. Ja, sehr cool. Dann, was es in der nächsten Episode gibt, weiß ich mal wieder noch nicht so richtig, aber es wird auf jeden Fall, werde ich mir jetzt auch mal den Chris zur Seite holen. Die Zeit ist endlich gekommen. Geil. Und den Daniel auch nochmal und über Blair Witch reden. Jedoch ist Chris ja erstmal noch in Japan. Und deswegen passiert es erst danach. Und ob dann zwischendrin noch mal was kommt, vielleicht ist auch das nächste Blair Witch, passt dann ja eigentlich auch wieder ganz gut. Da haben wir ja jetzt auch eben
haben
erst
wir den Handshake
angesprochen.
Quasi.
Genau. Ne? Ja, wird eigentlich gut passen. Ne? Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das wird sowas wie zeitnah hier erscheinen. Dann bedanke ich mich noch mal bei dir. Vielen Dank, dass du da warst. Und danke an alle, die zugehört haben.
Danke euch.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.